Herr, auch in dieser Stunde beweise dich als der Lebendige und als der Sieger. Wir bitten dich, lass unser Glaubensleben vertieft werden. Lass deine Gnade uns ganz groß werden und zeige du uns deine Liebesabsichten mit uns Menschen. Herr, du hast uns gerufen und nun wollst du uns auch weiterführen und heiligen durch und durch den Geist ganz samt Seele und Leib. Wir preisen dich für alle deine Güte, für alle deine Wahrheit, für all dein Segen, dass wir da sein können, auch am Werktag, unter deinem Wort und in der Gemeinschaft. Wir danken auch für dieses Geschenk. Amen. Wir wollen weiterlesen an unserem dritten Kapitel, Philipper Kapitel 3. Wir wiederholen noch die beiden Verse. 10, 11 und dann bis 16. Philipper 3. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung, Vers 10, und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich's ergriffen habe. Eines aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Wie viele nun unser vollkommen sind, die lasset uns also gesinnt sein. Und solltet ihr sonst etwas halten, das lasset euch von Gott offenbaren. Doch so ferne, dass wir nach derselben Regel, darein wir gekommen sind, wandeln und gleichgesinnt seien. Bis hierher. Wir staunen, was in ein paar kurzen Versen enthalten ist. Ein solch tiefer Reichtum, dass wir nur staunen. Ich habe deshalb diese Stunde überschrieben, das Ringen um das höchste Ziel. Die Geschichte erzählt uns, dass ein Mann den Fußweg an einem Fluss entlang ging. Er spazierte dahin und da sieht er auf der anderen Seite des Flusses, am anderen Ufer, einen merkwürdigen Vogel sitzen. Er schaut unentwegt darauf, denn er wollte wissen, ob dieser Vogel eine Krähe oder ein Rabe ist. Dabei schaut er nicht auf seinen Weg, sondern immer übers Wasser weg, bis er selber hineinfällt. Er hat den Weg verloren. Sehr viele Menschen, auch erweckte Christen, gleichen diesem Mann. Sie lassen das Ziel aus den Augen und vergaffen sich in nebensächliche Dinge. Die oft so belanglos sind. Und da bleiben wir Menschen, auch die Gläubigen, oft stehen, tagelang und wochenlang. Wem unter uns ist es ein rechter Ernst mit seinem Heil? Ein Ziel muss der Mensch haben. Wer denkt denn fleißig an das eine, was Not tut? Neben Dinge, die oft ganz belanglos sind, verricken uns das Ziel. Abbringen von dem Streben nach dem ewigen Leben. Wieder andere stecken sich das Ziel zu nieder. Paulus sagt, ich habe mir das höchste Ziel gesteckt, das es überhaupt gibt. Christus Gemeinschaft und Heilensähnlichkeit. Sein höchstes Ziel. Bitte das Ziel höher sehen. Den Siegeskranz des ewigen Lebens. Und da zeigt uns jetzt Paulus in dieser Stunde, wie unsere Lebensfahrt keine Höllenfahrt, sondern eine Himmelfahrt werden darf. Ich mache wieder drei Abschnitte. Erstens, Paulus von Christus ergriffen. Das zweite, zum Wettlauf aufgerufen. Und das dritte, die Herrlichkeit, zu welcher Gott uns ruft. Paulus sagt, ich bin ergriffen von Christo Jesu. Das ist der erste Hauptgedanke, dem wir nachgehen wollen. Einmal aufschlagen, Apostelgeschichte 26, Vers 19. Apostelgeschichte 26, Vers 19, da steht also der Paulus vor dem König Agrippa.
Daher, König Agrippa, sah ich der himmlischen Erscheinung nicht undeutlich, sondern das himmlische zuerst sehen zu Damaskus und zu Jerusalem und in alle kirchlichen griechischen Länder und auch den Heiden, da die gute Zeit und die Gefährten zu Gott
so. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungläubig. Da wurde er von Christus ergriffen. Da wurde er eingeholt durch diese Erscheinung Jesu Christi. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das war der Griff Jesu Christi nach seinem Leben. Paulus erkennt, dass er bei seiner Bekehrung von Gott ergriffen worden war. Manche Christen, die den ersten Schritt zu einem Leben mit Gott getan haben, sind der Meinung, das haben sie von sich aus getan, ganz freiwillig. Sie haben die Hilfe des Herrn dabei nicht gesucht. Liebe Freunde, das ist ein Irrtum. Wenn ein Mensch meint, ich habe diesen Weg freiwillig gewählt. Ist ein Irrtum, ist nicht die Wahrheit. Das ist genauso, als würde die Blume sagen, sie habe jetzt die Sonne entdeckt. und sich ihr zugekehrt. Nein, die Sonne hat die Blume geweckt und hat die Blume wachsen lassen. Die ersten Schritte zur Versöhnung mit Gott hat er getan, nicht wir. Dazu schlagen wir auf 1. Johannes 4, Vers 19. Johannesbriefe kommen nach dem Philipper. 1. Johannes 4, Vers 19. So, lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir Gott suchen, so hat er uns von Kindheit auf gesucht. Es gibt eine ergreifende Stelle in Hesekiel, Prophet Hesekiel, Kapitel 16. Hesekiel, Daniel, 16, Hesekiel, den 6. Vers und folgende.
Ich aber bin vor dir verrufen und sage in deinem Blut, liege und sprach zu dir. Da sie so in deinem Blut lag, du solltest leben, ja, zu dir sprach ich. Da sie so in deinem Blut lag, du solltest leben und habe dich erzogen und lass mich groß werden wie ein Gewächs auf dem Felde und war nun gewachsen und groß und schön geworden. Deine Brüste waren gewachsen und hattest schon lange Haare, aber sie waren nur nackt und los. Und ich ging vor dir vorüber und sah dich an, und siehe, es war bezeugt, um dich zu werben. Da breitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße, und ich gelobte dir und begab mich mit dir in einen Bund, spricht der Herr, dass du sollst mein sein.
So, bis hierher. Und dann noch Vers 22 in diesem Kapitel. Und in allen deinen Gräueln und Hurerei hast du nie gedacht an die Zeit deiner Jugend, wie bloß und nackt du warst und in deinem Blute lagst. Ich sah dich, da du in deinem Blute lagst. Das hat Gott getan. Als wir noch gar nicht daran dachten, da hat der Herr uns schon gesehen. Und da hat er sich schon um uns bemüht. Du lagst nackt, du warst ungewaschen und ich sah dich. Paulus ist doch nicht eingefallen, dass er Christus suchen wollte. Nein, er wurde von Christus ergriffen. So meint es die Heilige Schrift. Und zwar wurde er mitten auf Irrwegen, auf Hassfahrten, da hat ihn der Christus ergriffen. Paulus vergegenwärtigt sich, dass Gott von der ersten Lebensstunde seinen Weg begleitet hat, als er am 8. Tage beschnitten war, als Sohn des Gesetzes erzogen, ausgebildet als Pharisäer. Und dann kam der denkwürdige Tag seiner Reise nach Damaskus, wo ihn die Liebe Gottes in der Person Christi ergriffen hat. Besitz von ihm ergriffen. Wir ergreifen die Hand Jesu Christi, weil er sie zuerst ergriffen hat. Deshalb hat der Herr Jesus einmal seinen Jüngern gesagt, ihr habt mich nicht erwählt. sondern ich habe euch erwählt. Merken wir diese große Liebe unseres Herrn. Zuerst geliebt. Apostelgeschichte 17, Vers 26, da sagt Paulus auf dem Areopag in Athen: Gott hat Ziel gesetzt und vorgesehen, wie lange und wie weit sie wohnen sollen, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Apostelgeschichte 17. Vers 26 steht dieses Wort. Und in Psalm 40, Vers 2: Er zog mich aus der grausamen Grube und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich gewiss treten konnte. Er. Wenn Christus uns ergreift, dann geschieht es zu einem hohen Zweck. Darum dürfen wir uns nicht weigern, das zu ergreifen, wozu uns Christus ergriffen hat. Freunde, ich sage eine ernste Wahrheit. Der Mensch kann sich weigern. Das nennen wir Wahlfreiheit des Christen. Man kann annehmen oder ablehnen. Wir alle sind gerufen, ohne Ausnahme vom Herrn. Aber da ist es wie am Telefon. Der Teilnehmer meldet sich nicht. Da kriege ich Briefe zurück von unseren Freundesbriefen und da steht drauf: Annahme verweigert. Das ist eine sehr ernste Sache. Wenn wir das Ergreifen Christi ablehnen, ich weiß von einem jungen Mann, der kam in ein christliches Haus und da lernte er dort den Heiland kennen. Er wurde von Christus ergriffen. Nach einiger Zeit, da kam er unter anderen Einfluss. Und da schrieb er zurück: Bitte schreibt mir nicht mehr. Ich werde von jetzt ab alle Briefe unbeantwortet lassen. Dieser junge Mann hatte, nachdem er von Christus ergriffen war, nicht Christus ergriffen. Von ihm aus. Er gab seinen Willen nicht. Deshalb betont Paulus das so. Nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin, ob ich es auch ergreifen möchte. Ich kann es ganz einfach sagen. Da streckt dir der Herr seine Hand hin, seine durchgrabene Heilandshand, und dann kommst du und legst deine Hand in seine Hand und der Bund ist fertig. Da liegt deine Hand und seine Hand ineinander. Von Christus ergriffen, ich ergreife ihn auch. Bund. sich Christus aneignen. Ergriffen, um zu ergreifen. Das ist des Paulus Zustand, in dem er drin ist. Freunde, man kann von Christus beeindruckt sein. Einen Augenblick stillstehen und dann doch eigene Wege gehen. Kann man beeindruckt. Zur Zeit Jesu waren viele Menschen von ihm beeindruckt. Da lesen wir, solches haben wir in Israel nie gesehen. Oder er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Matthäus 7, Vers 29. Da waren Menschen beeindruckt von Jesus. Beeindruckt meint der Paulus nicht. Er meint ergriffen. Nicht beeindruckt. Oder man kann von Jesus begeistert sein, voll Eifer mitmachen, solange unser Ich nicht gefährdet ist. Aber dann gibt jede Gelegenheit Ärger. Matthäus 21, Vers 9 bis 11. Wollen wir mal aufschlagen. Matthäus 21, Vers 9 bis 11.
Volk aber war mutig und nachfolgte, schrieb und sprach, und Janna den Sohn David, noch bei der da kommt im Namen des Herrn, und Janna in der Höhe. Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach, wer ist der?
So, begeistert. Hosianna! Paulus meint nicht begeistert. Er meint ergriffen. Man kann von der Wahrheit überzeugt sein, und kann stecken bleiben. Und dann tritt man auf der Stelle. Man kommt nicht vorwärts. Man ergreift Christus nicht. Und diesem Christentum fehlt dann zeitlebens etwas ganz Entscheidendes. Wie ganz anders Paulus. Der war vor Christus auf der Flucht und dann ergriffen und gefangen genommen. Eine selige Gefangenschaft. Ergriffen. An sich gebunden mit Seilen der Liebe. Das heißt ergriffen. Auch Petrus kam nicht mehr los. Herr, wohin sollen wir gehen? Sagte Petrus. Du hast Worte des ewigen Lebens. Auch ich kam nicht mehr los. Ich habe diese Erfahrung gemacht beim Betrachten meines langen Lebens. Wenn der Herr seine Hand auf einen Menschen gelegt hat, lässt er ihn nicht mehr los. Das habe ich erfahren. In 80 Jahren. An was sind wir gebunden? An ich. Nochmals ich. Nochmals ich. Oder an das Vergnügen. Da sagt mir eine Mutter, wissen Sie, mein Junger, der ist an den Fußball gebunden mit Leib und Seele. Oh, sag ich, ist aber schlimm, wenn er auch mit der Seele gebunden ist. Mit Leib und Seele gebunden. Das ist das Verhängnis, wenn man auch mit der Seele dabei ist. Es ist einem jeden von uns die Möglichkeit gelassen, der Ergreifung Christi den Rücken zu kehren, den göttlichen Ruf die Ohren zu verschließen, den Weg abwärts zu wählen. Der Dichter Dante, der hat die Geschichte gelesen vom reichen Jüngling. Er ging traurig davon. Und dann betitelt der Dichter Dante diese Geschichte mit der Überschrift Die bedeutsame Weigerung. Die bedeutsame Weigerung. Herodes hat sich geweigert. Pilatus hat die Wahrheit erkannt und sich geweigert. Der Landpfleger Felix in der Apostelgeschichte, der sagt, du überredest mich, dass ich ein Christ würde. Hat sich geweigert. Agrippa, der König, der alles wusste. Da waren Voraussetzungen da bei dem Agrippa. Er weigert sich. Wenn ich gelegene Zeit habe, aber ich habe halt keine Zeit. Aber wenn ich gelegene Zeit habe, oh weh, oh weh, merken wir die Weigerung, bedeutsame Weigerung, das zu ergreifen, wozu sie ergriffen war. Die einzige Rettung für uns alle ist, an Christus gebunden sein, angebunden. Ein Schiff nahe der Küste wurde auf ein Riff geworfen durch einen Sturm und sank ganz schnell. Die Passagiere rissen mit letzter Kraft Bretter heraus aus dem Schiffsrumpf und legten sich darauf. Unter den Überlebenden war auch ein junger Mann mit seinem Schwesterchen, die er mit einem Seil an sich band und dann ihr immer wieder zurief, klammere dich fest an mich. Auf einem Brett liegend wurden sie beide gerettet. So meint es Paulus, so bin ich ergriffen, so bin ich an Jesus gebunden. Das hat Jesus für mich getan. Klammere dich fest an mich. Der Dichter sagt, Liebe, die mich hat gebunden an ihr Joch mit Leib und Sinn. Liebe, die mich überwunden und mein Herz hat ganz dahin. Liebe, dir ergebe ich mich, dein zu bleiben. Ewiglich. Das ist unser erster Hauptgedanke. Von Christus ergriffen. Zweiter Hauptgedanke. Darum ruft er zum Wettlauf auf. Wir dürfen nicht zufrieden sein, das Ziel nur teilweise zu erreichen. Darum sagt Paulus: A, ich vergesse. B, ich strecke mich. C, ich jage. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Das steht zweimal in unserem Vers. Nicht vollkommen. Zweimal. Meine Brüder, nicht, dass ich schon hätte. Aber ich stehe im Kampf. Ich vergesse. Wenn Paulus den Erfolg seiner Arbeit betrachtet, die großen Städte, in welchen er blühende Gemeinden gründen durfte, der Feldzug des Evangeliums in kurzen anderthalb Jahrzehnten, hat Paulus einen einzigen Siegeszug des Evangeliums gemacht. Die Briefe, die er geschrieben, die Anweisungen zu einem gesegneten Gemeindeleben, Vollmacht des Geistes, die er hatte, sein Vorbild, das er auffordern konnte, folgt meinem Vorbild, da kommen wir dann morgen dran. Da hätte er doch meinen können, er habe es ergriffen, oder nicht? Er sei vollkommen. Nein, sagt Paulus. Nein, ich bin nicht vollkommen. Das hat Christus durch mich getan, was geschehen ist. Aber ich bin nicht vollkommen. Deshalb sagt er, ich vergesse. Ich vergesse. Ich wünsche euch eine rechte Vergesslichkeit, dass ihr vergesset, was hinter euch liegt. Drei Hauptfeinde gibt es im Christenlauf. Der erste Hauptfeind ist die Einbildung der Vollkommenheit. Je ernster und tiefer eine Bekehrung ist, umso demütiger wird der Sinn. Nein, ich bin nicht vollkommen. Nicht, dass ich schon habe. Nein. Wehe den Fertigen. Je mehr wir in die Jesus-Ähnlichkeit hineinwachsen, je tiefer steigen wir in die Demut hinein. Wir wollen einmal aufschlagen, 1. Korinther 10, Vers 12, der Korintherbrief vor dem Philipper und Galater. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 12. So, wehe den Fertigen. Wer sich dinken lässt, erstehe, der mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Das ist gefährlich. Wenn wir sehen, was Christus in der Herrlichkeit und Liebe für eine Größe ist, dann ist unser Erreichtes wie ein Maulwurfhügel. Was wir fertig gebracht haben, ist ganz klein, wir Maulwurfhaufen, gegenüber der überschwänglichen Liebe und Größe des Heilands, seine Herrlichkeit. Ach, ich vergesse, was dahinter. Und B, ich strecke mich. Das ist der zweite Feind unseres Christenlaufs. der Kleinmut des Hängenbleibens. An was bleibst du denn hängen? Am Rückwärtssehen. Er bleibt nicht im Kleinmut. Er bleibt nicht im Kleinmut darüber, dass er noch so unvollkommen ist. Bleibt er nicht hängen. Sünden, viele Sünden, schwere Sünden, Verfolger, Lästerer, Motten. Und trotzdem bleibt er nicht hängen. Ich habe Dinge getan, die ich nicht mehr gut machen kann. Bleibe ich jetzt dran hängen, oder wie? Ich strecke mich. Ach, hinter diesem Wort, da steckt eine Glaubensenergie. Wie manchmal ist der Gang der Gläubigen eine jammervolle Laufbahn. Das tiefe Gefühl davon, dass wir nicht so weit sind, wie wir sein sollen. Dieser Zustand ist eine Notwendigkeit für unser Wachstum im göttlichen Leben. Diesen Zustand brauchen wir. Das Gefühl davon, dass wir nicht so weit sind, wie wir sein wollen. Das ist eine Notwendigkeit. Dann strecke dich nach dem, das vorne ist. Nicht bleib dran hängen. Gnädig zum Wachstum im göttlichen Leben. Wir müssen zugeben, dass wir nicht so mit Christus gestorben sind, dass wir nicht so den Heiligen Geist besitzen, dass wir nicht so frei sind von der Macht der Sünden, dass wir nicht so seinem Bild ähnlich geworden sind, dass unsere Unterlassungssünden noch so viele sind. Aber Paulus lässt sich darüber nicht entmutigen und bleibt dann dran hin. Nein, ich strecke mich. Obwohl er es nicht völlig ergriffen hat, weckt er sich danach. Und da gibt es ein Christentum, ein jammerndes Christentum. Ah, bei mir ist halt so und ist halt so und ist halt so. Ja. Und man streckt sich nicht nach dem, das vorne ist. Wenn man da hängen bleibt. Und der dritte Feind, er sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Der dritte Feind des Christenlaufs ist Zerfahrenheit. Denkt einmal über dieses Wort nach. Zerfahrenheit, flatterhaft. Es ist uns, als raffe der Paulus sein wallendes Gewand zusammen und binde es hoch, damit er laufen kann, damit er jagen kann. Diese Flattergewänder der Gedankenwelt. Oh, flattern unsere Gedanken oft herum. Sein Flattergewand. Und die Meinungen Niedergeschlagenheit. die unsere Schritte lähmen. Jetzt keine Arme mehr. So. Das ist von unten. Von unten. Demut, die uns eifriger macht im Streben nach dem Ziel, ist von oben. Gebt nie der Mutlosigkeit nach. Misserfolg und Unvollkommenheit dürfen nicht aufhalten. Nicht die Hände sinken lassen, schrieb der Hebräerbrief. Hebräer 12, Vers 12. Das ist ein Wort, das müssen wir rot unterstreichen. Können wir auch gut behalten. Kapitel 12, Vers 12. Hebräer. Wettlauf mit ihr. Wer schneller ist wie sie, den will sie heiraten. Wer nach ihr erst ans Ziel kommt, ersteche sie mit dem Speer. Und viele hat diese Läuferin überrundet und hat sie getötet. Bei einem Wettlauf eines schnellen Prinzen, da gab es den Augenblick, wo sie ihn überholte. Er schien zu verlieren. Da überlistet sie, der Prinz. Während des Wettlaufs warf er ihr goldene Äpfel mit unvergleichlichem Glanz in den Weg. Während sie vom Gold geblendet sich bückte, überholte er sie. Er war Sieger. Ist mir manches Mal eine tiefe Wahrheit geworden. So steht der Feind neben den Gotteskindern und wirft ihnen allerlei Dinge in den Weg. Prächtige Dinge, die in die Augen stechen. Dinge, die uns aufhalten. Wer von uns kennt nicht solche Dinge? Solche goldenen, in die Augen stechende Dinge. Paulus sagt, ich jage ihm nach. Achtet nur darauf. Was will unseren Lauf aufhalten? Drittens, die Herrlichkeit, zu welcher er ruft. Das lesen wir im 14. Vers. Das Kleinod, welches vorhält, die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Die himmlische Berufung. Das Wort Berufung oder Beruf kommt öfters vor. Zum Beispiel seht an, liebe Brüder, eure Berufung. 1. Korinther 1, Vers 26. Dass ihr erkennen möge die Hoffnung eurer Berufung. Tut desto mehr Fleiß eure Berufung und Erwählung festmachen. 2. Petrus 1, Vers 10. Was ist Gottes Absicht? Zu welchem Ziel ruft uns Gott? Ach, des Apostels Streben ging in seiner Jugend dahin ein Rabbi, ein Ältester, ein Führer zu werden. Das war's, was ihm vorschwebte, auf was er zuging. Aber als er auf dem Weg nach Damaskus war, erblickte er plötzlich in der Person Jesu Christi ein Ziel, vor dem alles andere verblasste wie die Sterne vor der Sonne. Die Schönheit, die Kraft, die Gnade, die Reinheit, die Sanftmut, die er in Jesus erlebte, wurde sein Ziel, sein Kleinod. Freunde, es ist ein hoher Beruf, zu dem er uns berufen hat. Er kommt von oben. Ein hoher Beruf, er ist Gottes würdig. Hoher Beruf, weil er alles Menschliche, alle menschlichen Ideale hoch übersteigt. Eine Berufung höher als alles sonstige Streben. Ich sage es ganz einfach, es ist ein Ruf himmelwärts. In Christo Jesus sein. Das heißt auch hier schon geborgen sein. Ich bin hier schon geborgen in ihm. Weil meine Berufung durch ihn geht zur ewigen Herrlichkeit. Soll ich da nicht geborgen sein? Du kannst nicht in Christo sein, wenn er nicht in dir ist. Unsere Lebensverhältnisse wirken mit, dich Jesus ähnlicher zu machen. Jetzt achtet einmal drauf. Unsere Lebensverhältnisse, in denen du stehst, in denen ich stehe, die wirken mit, dass wir Jesus ähnlicher werden. Zum Beispiel in den Zeiten der Einsamkeit. Da wirst du innerlich am leichtesten vorwärts kommen. Achte einmal drauf. Wenn du von allen Menschen allein gelassen wirst, niemand versteht dich, da wirst du innerlich am leichtesten vorwärts kommen. Ja, aber wenn ich da mauze, bin halt allein, mich versteht halt niemand. Und ich bin halt allein und mich versteht halt niemand. Ja, aber noch nicht Jesus ähnlich. Oder ein anderes Beispiel. In Stunden des Kampfes und der Versuchung wirst du als Sieger gestärkt und bewährt in die Jesus-Ähnlichkeit kommen. In der Stunde der Versuchung. Oder im Krankenzimmer. Da ist für dich Gelegenheit, vollkommener in das Bild deines Herrn gestaltet zu werden. Solange wir protzen vor Gesundheit, haben wir weniger Gelegenheit, vollkommener in das Bild des Herrn verwandelt werden. In einem Liedlein heißt es, du nahmst uns unsere Kraft. Auf keine andere Weise hättest du es sonst beschafft. Ja, nimmt er unsere Kraft. Dass wir sagen könnten, es komme, was da wolle. Glück, Enttäuschung, Sonnenschein oder Wolken. Ich will nachjagen, Christo ähnlicher zu werden. Ich will vergessen, was da hinten liegt und mich beschweren will. Ein Preis ist verheißen, ein Kleinod, das ewige Leben. Paulus ruft uns auf dazu. Ich bin am Ziel. Er sagt, ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Wer das Kleinod will erlangen, der muss laufen, was er kann. Wer die Krone will empfangen, der muss kämpfen wie ein Mann. Dazu muss er sich in Zeiten auf das Beste vorbereiten. Alles andere lassen gehen, was ihm mag im Wege stehen. Lass gehen. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel. Lenk die Schritte, stärk die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle. Wir wollen beten. Herr, so sieht der Lebenskampf aus bei uns. Nicht, dass wir schon ergriffen hätten oder schon vollkommen sind. Aus all unserer Unvollkommenheit heraus bitten wir dich um Kraft, um Leitung, um Weisheit, uns nicht aufhalten zu lassen, in Kleinmut und Niedergeschlagenheit. Hilf uns, Herr, das Kleinod zu erlangen, uns den Unvollkommenen, hilf du durch zur Krone des ewigen Lebens, die du denen bereitet hast, die den Kampf des Glaubens durchstehen. Wir danken dir für deine Gnade. Du gibst uns das, was wir nicht haben. Du gibst uns Schwachen Kraft. Ja, deine Kraft ist nicht in den Starken mächtig, sondern deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das wolltest du uns lehren. Danke, Herr Jesus. Amen.